Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, du hast Rechte, dem Podcast der Stabsstelle Menschenrechtsbüro und Gleichstellungsstelle der Stadt Nürnberg. Wir wollen dich mitnehmen in unseren Alltag mit den Menschenrechten, wollen dir zeigen, wo und wann sie uns begegnen, dir erzählen, wie Nürnberg zur Stadt des Friedens und der Menschenrechte wurde und was das für die Stadt heute bedeutet. Ich heiße Clara Grell und mein heutiger Gast ist Christine Burmann. Sie ist Teil unseres Teams und Beauftragte für Diskriminierungsfragen. Mit ihr werde ich heute besprechen, was Diskriminierung überhaupt bedeutet und was das mit den Menschenrechten zu tun hat. Außerdem möchte ich von ihr wissen, was wir tun können, wenn wir selbst diskriminiert werden oder Diskriminierung beobachten. Hallo Christine, schön, dass du da bist und dir heute Zeit nimmst, dein Wissen mit uns zu teilen und uns ein bisschen an deinem Arbeitsalltag teilhaben lässt.
Hallo Clara, schön, dass ich heute mit dabei sein darf.
Ja, als erstes würde ich gerne von dir wissen, wie bist du überhaupt zu dem Thema Menschenrechte gekommen? Also was war dein erster Berührungspunkt?
Persönlich würde ich sagen, dass sich das Thema Menschenrechte so im Rückblick durch meine gesamte Biografie zieht. Und zwar bin ich auf dem Land groß geworden und da gab es noch relativ tradierte Vorstellungen, was Mädchen und Jungs dürfen oder können. Und da war dann in manchen Zusammenhängen so ein Gefühl von einer Ungerechtigkeit, an das ich mich auch heute noch erinnere. Und professionell beruflich habe ich mich dann im Lebensverlauf später relativ viel engagiert, in der Jugendauszubildendenvertretung oder in Menschenrechtskontexten. Und da ging es natürlich dann immer um strukturelle Fragen von Zugang, Chancengerechtigkeit. Und ich habe Politikwissenschaften studiert. Hier gibt es auch die Theorien der Gerechtigkeit und natürlich den Lehrstuhl für Menschenrechte in Erlangen. Und nicht zuletzt ist auch die Stadt Nürnberg daran schuld. Ich lebe hier seit mehr als 25 Jahren. Und dieses Leitbild, was die Stadt hat, dieses Stadt des Friedens und der Menschenrechte, das ist was ich schon immer wahrgenommen habe, dass es die Politik und die Verwaltung lebt. Und mir war dann relativ früh klar, ich möchte Teil dieser Verwaltung sein und auch meinen Teil dazu beitragen, diesen Auftrag, dieses Leitbild mit umzusetzen und hier weiter an der Verwirklichung der Menschenrechte arbeiten.
Du hast ja jetzt schon am Anfang gesagt, dass in deiner Kindheit dir Ungerechtigkeiten aufgefallen sind. Ziel der Menschenrechte ist ja, dass wir in der Gesellschaft gut miteinander leben können und dass jeder die Möglichkeit hat, sich frei zu entfalten, teilhaben kann am kulturellen, politischen und sozialen Leben. Jetzt stellt sich die Frage, wie schafft man das in der Praxis, dass wirklich jede und jeder zu seinem oder ihrem Recht kommt? Dieser Frage wollen wir heute ein bisschen nachgehen. Und dazu habe ich mir die allgemeine Erklärung der Menschenrechte nochmal vorgenommen und würde gerne den zweiten Artikel nochmal genauer anschauen, in dem ja das Diskriminierungsverbot festgeschrieben ist. Ich würde es jetzt kurz mal vorlesen. Da heißt es, jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Ja, wieso ist das jetzt so wichtig, dass das hier direkt im zweiten Artikel der Allgemeinen Erklärung so festgehalten wird?
Also erstmal ist es wichtig festzuhalten, dass es eigentlich keine Hierarchisierung der Menschenrechte gibt. Also die sind alle genau gleich wichtig, egal ob sie jetzt an Position 1 oder 10 stehen oder 30. Und ich kann auch nicht sagen, 1 bis 10, das ist super wichtig und 11 bis 30 ist dann nice to have, sondern also alle Menschenrechte, die gehören zusammen und sie sollen im gleichen Umfang verwirklicht und umgesetzt werden. Und der Diskriminierungsschutz an sich nimmt trotzdem noch eine spezifische Rolle ein, weil er ein Strukturprinzip ist, welches im Prinzip die Menschenrechte durchzieht. Also das heißt, alle Artikel der Menschenrechtserklärung müssen eben für alle Menschen umgesetzt werden und zugänglich sein. Also nehmen wir jetzt mal das Recht auf Bildung oder die Gesundheitsversorgung oder das Recht auf Wohnen. Wenn ich jetzt hier in der Praxis erlebe, dass wir zum Beispiel sagen, nur Jungs dürfen in die Schule oder nur deutsche BürgerInnen mit deutschem Pass haben Zugang zu Wohnraum oder zur Gesundheitsversorgung, dann sind es keine Rechte im Sinne der Menschenrechtserklärung, sondern dann sind es Privilegien für bestimmte Personengruppen. Und dieses Diskriminierungsschutzprinzip durchzieht eben alle Rechte und nur dann ist es vollumfänglich gewährleistet, wenn jedes einzelne Recht für alle zugänglich ist und gleichermaßen umgesetzt ist.
Also könnte man sagen, der zweite Artikel strahlt sozusagen auf die ganzen anderen Artikel aus und ist so ein bisschen die Basis auch für die Menschenrechte.
Ja, also so ein bisschen, ja, kann man es so formulieren. Eben weil es wichtig ist, dass es eben für alle Gruppen umgesetzt ist, ne?
Das war ja auch bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, als die festgeschrieben wurde, das erste Mal so, dass es tatsächlich für alle Menschen gelten sollte.
Ganz genau.
Was würdest du denn jetzt sagen, ist Diskriminierung konkret? Kannst du uns da nochmal ein paar Beispiele nennen oder Merkmale aufgreifen?
Ja, also es gibt zum Thema Diskriminierung oder was Diskriminierung ist, mehrere Definitionen. Um es so verständlich zu machen und auch wonach wir arbeiten, schauen wir uns zunächst das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz an, welches den Diskriminierungsschutz für bestimmte Bereiche festgelegt hat. Und im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz sprechen wir von einer Diskriminierung, wenn eine Benachteiligung, eine schlechte Behandlung oder ein Ausschluss aus Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität bei Alltagsgeschäften oder im Berufsleben und ohne eine sachliche Rechtfertigung vorliegt.
Das ist ja ganz schön juristisch.
Das ist juristisch, genau, aber das ist letztlich gar nicht so kompliziert. Ich kann einfach sagen, ich bewerbe mich um eine Wohnung und ich werde nicht genommen, weil die Vermieterin, der Vermieter sagt, ich möchte in meinen Wohnungen keine Menschen mit Behinderungen haben. Dann habe ich einen Ausschluss, eine schlechte Behandlung aufgrund des Merkmals der Behinderung. Und wenn die VermieterInnen quasi das auch schriftlich einem mitteilen, habe ich einen guten Beweis, um rechtlich dagegen vorzugehen. Und wichtig ist, ich habe dann kein Recht auf die Wohnung, aber ich habe ein Recht auf eine Entschädigung, also wenn ich hier den Rechtsweg beschreite.
Das heißt, nur weil man sich diskriminiert fühlt, heißt es nicht direkt, dass man auch juristisch immer dagegen vorgehen kann, sondern es kommt darauf an, ob das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz da dann auch greift und man die Gründe dort finden kann?
Genau, also wichtig ist, um rechtlich also diskriminiert zu werden, müssen diese Voraussetzungen erfüllt sein und dann kann ich auch rechtlich dagegen vorgehen. Mhm. Und das bietet schon einen ganz guten Schutz, muss man sagen, ne? Also auch allein das Vorliegen von solchen Grundlagen. Und es ist aber trotzdem immer auch die Schwierigkeit der Beweisbarkeit. Also das ist schon mal so ein Fallstrick letztlich, ne? Und was ich eben auch noch sagen möchte, was bei so einer Rechtsdefinition nicht vorkommt, und das erfüllen dann die Sozialwissenschaften, das ist das Verständnis, was dahinter steht. Also auch so ein Menschenbild, ne? Also Diskriminierung erzählt Menschen verschieden. Also wir schaffen Gruppen, wir schaffen ein Wir, ein Ihr. Und ich übersetze es auch so mit Hierarchien und Möglichkeiten des Zugangs. Also ich sage schon mal, ich möchte keine Menschen mit Behinderungen in meinen Wohnungen. Ich möchte die auch gar nicht im Restaurant haben oder auch keine Schwulen und Lesben. Das stört vielleicht andere. Also da spreche ich ja Menschen schon als ungleichwertig, kategorisiere ich sie. Und das finde ich ist erstens ein fundamentaler Widerspruch der Gleichheit aller Menschen und es ist auch ein extrem schmerzhafter Prozess für Menschen, die das erleben müssen. Und das, finde ich, kommt in so einer juristischen Definition, wird das so ein bisschen außen vor gelassen. Ne? Da arbeiten wir mit Fällen, mit Zahlen, Statistiken, was auch wichtig ist. Aber ich finde, es geht auch um diese soziale Dimension und um das Miteinander und was da dahinter steht. Und das ist nicht gut für eine Gesellschaft.
Du hast ja jetzt vorhin schon den Wohnungsmarkt als einen Bereich genannt, in dem Menschen Diskriminierung erfahren. Hast du da noch weitere Beispiele? Mit welchen Anliegen kommen die Menschen zu dir in die Beratung?
Genau, der Wohnungsmarkt ist ein großer Teil, aber auch das Arbeitsleben ist ein wichtiger Beratungsbereich. Hier haben wir sowohl den Zugang zum Arbeitsmarkt. Also da ist es wirklich auch feststellbar, zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderungen auf dem ersten Arbeitsmarkt sehr schlechte Chancen haben, überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Aber auch, und das ist auch nachweislich so, das besteht ja auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, dass die Menschen, die Thomas und Sabine heißen, eben häufiger auf eine Stellenausschreibung eingeladen werden, als wenn ich eben Emek heißen würde beispielsweise. Also auch hier eine zugeschriebene Herkunft immer noch ein großer Faktor ist.
Das heißt, es kann sein, dass ich in Deutschland geboren bin, meine Eltern aber aus einem anderen Land kommen und ich deshalb dann,
immer noch schlechtere Chancen habe, sowohl im Bildungssystem, aber auch eben im Berufsfindungsprozess.
Und wie gehst du dann konkret vor? Also die Menschen rufen an und erklären dir ihr Anliegen oder was ihnen passiert ist. Kannst du deinen Arbeitsalltag uns ein bisschen näher bringen?
Genau, also im Prinzip können alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nürnberg, aber auch Beschäftigte einfach bei mir anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und dann können wir einen Termin vereinbaren oder wir können es auch telefonisch klären, dann schildern alle den Sachverhalt und dann kann ich prüfen, eben ob zum Beispiel diese AGG-Kriterien vorliegen, wie es mit der Beweisbarkeit aussieht. Manchmal gibt es auch Zeuginnen des Vorfalls und dann kann ich eben unter Umständen sofort empfehlen, den Rechtsweg einzuschlagen. Das heißt dann, dass die Personen sich anwaltliche Unterstützung holen müssen. Oder aber ich kann auch anbieten, eine Stellungnahme anzufordern von eben der Gegenpartei sozusagen, von der anderen Konfliktpartei und dann versuchen, zu einer Konfliktbeilegung beizutragen. Oder aber wir haben auch ein Mediationsnetzwerk. Und manchmal, vor allem wenn jetzt rechtlich keine Diskriminierung vorliegt, aber ein diskriminierendes Verhalten sozusagen oder Missverständnisse aufgetreten sind, dann kann man häufig mittels einer Mediation oder eines mediativen Gesprächs Konflikte auch beilegen.
Das heißt, da ist ganz viel Kommunikation in alle Richtungen gefragt und erstmal herausfinden, was der Ursprung war oder wie man am besten weiter verfahren kann, um die Situation zu lösen. Wo stößt deine Beratung denn an ihre Grenzen? Gibt es da Momente, wo du selbst merkst, da geht's nicht weiter?
Ja, zum Beispiel dann, wenn wir sagen, der Vorfall ist keine rechtliche Diskriminierung. Also wir haben eben nichts im Anwendungsbereich des AGGs, dann ist es häufig schwierig, weil ich eben nichts mehr unternehmen kann. Das kann zum Beispiel sein, dass das AGG hat eine 2-Monats-Frist und wenn Personen eben sich erst nach diesen 2 Monaten bei mir melden, dann können wir auch den Rechtsweg nicht mehr beschreiten. Und das ist dann eine Grenze, wo man dann auch Menschen vertrösten muss. Und dann eben verbunden mit dem Wunsch, dass wenn vielleicht sowas nochmal vorfällt, früher zu reagieren. Auch sind noch nicht alle Merkmale im AGG umfasst, also zum Beispiel auch das Merkmal soziale Lage. Das ist nicht vom AGG geschützt bisher.
Und kannst du da ein Beispiel geben? Was wäre jetzt?
Also auch da sieht man zum Beispiel auch wieder den Wohnungsmarkt, wenn ich zum Beispiel alleinerziehende Personen habe, die häufig wenig Einkommen haben oder Personen mit einer Erkrankung oder GrundsicherungsbezieherInnen, die haben auch sehr viel schlechtere Chancen auf dem Wohnungsmarkt. Also und das liegt einfach dann an den finanziellen Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Und das ist eben aktuell nichts, was wir über das AGG gedeckt kriegen.
Jetzt hat ja die neue Ampelregierung auch den Koalitionsvertrag schon ausgearbeitet und erwähnt darin auch das Antidiskriminierungsgesetz, möchte Schutzlücken schließen, den Rechtsschutz verbessern und auch den Anwendungsbereich ausweiten. Was würdest du dir da jetzt konkret wünschen?
Also als erstes muss diese 2-Monats-Frist verändert werden. Da brauchen wir, denke ich, mindestens ein halbes Jahr, wo Personen Zeit haben, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Und dann wäre ich persönlich auch dafür, eben dieses Merkmal der sozialen Lage mit aufzunehmen. Und ich fände es auch gut, wenn mehrere Kommunen solche Anlaufstellen bieten. Und in Bayern wäre es natürlich wünschenswert, auch eine Landesantidiskriminierungsstelle zu haben. Und weil ich möchte auch an der Stelle nochmal betonen, dass eben dieses AGG, auch wenn es noch Lücken gibt im Versorgungssystem, dass es trotzdem einen wirklichen Meilenstein im Diskriminierungsschutz war und dass man sich das gar nicht vorstellen kann, auch welches Empowerment das für Personen bedeutet, auch anerkannt zu bekommen, dass das, was ihnen widerfahren ist, eine Ungerechtigkeit, eine Diskriminierung darstellt, die staatlich anerkannt wird und wo ich eine Entschädigung bekomme. Also das sind sehr, sehr klare Signale. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass zum Beispiel Kommunen solche Stellen haben, weil ich dann sage, ich weiß, es passieren bei uns vielleicht Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen, aber komm zu uns, wir schauen uns das an und wir versuchen hier entgegenzuwirken oder auch gegebenenfalls Strukturen zu verändern. Und das ist ein unschätzbarer Wert.
Was ist denn in der Corona-Zeit jetzt vermehrt aufgetreten? Gab es da Veränderungen?
Ja, wir hatten also durch die pandemische Situation ein deutliches verändertes Verhalten bei Diskriminierungsvorfällen. Man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel der Klassiker kein Einlass an der Diskotür so gut wie nicht mehr aufgetreten ist, weil es einfach keine Diskusbesuche mehr möglich waren. Aber jetzt ernsthaft gab es die Situation die Maskenpflicht und es gab in der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung eine Ausnahme, die darin formuliert wurde, dass man eben aus gesundheitlichen Gründen, das können auch Traumatisierungen sein oder Behinderungen, dass wenn man dann eben, wenn es einem nicht möglich ist, eine Maske zu tragen und man kann dies eben per Attest nachweisen, dann sollte der Zugang eben zu allen Leistungen möglich sein. In der Realität ist dies nicht in eine Anwendung oder Umsetzung gekommen. Sehr, sehr viele Personen waren wirklich faktisch hier von einem Ausschluss betroffen oder auch von extremen Schwierigkeiten, ihre Alltagsgeschäfte, Apothekenbesuche, Einkäufe, zum Bäcker zu gehen, zu erledigen. Und ich möchte an der Stelle wirklich auch betonen, das sind vielleicht eine geringe Anzahl an Personen und das sind alles Personen gewesen, die in der vollen Solidarität auch ihren Beitrag zu der Beendigung der Pandemie geleistet haben und eben aber nur diese Maske nicht tragen konnten. Aber das waren wirklich keine Corona-LeugnerInnen und die aber hier vor wirklich große Schwierigkeiten gestellt wurden. Und ich finde, zu Beginn der Pandemie, da haben wir mehr dieses Solidarische, dieses Miteinander. Wir müssen uns gegenseitig schützen, die vulnerablen Gruppen. Und da würde ich mir auch wünschen, dass dieses Miteinander wieder mehr auch in so einem politischen Diskurs in den Fokus getragen wird. Also weil es auch nur gemeinsam geht, wenn wir alle eben da an diesen Prozessen mitwirken.
Ja, vielen Dank, Christine, für den Einblick in deine Arbeit und auch dein Wissen zum Thema Diskriminierung. Wir haben jetzt, finde ich, nochmal gut sehen können, wie wichtig dieser zweite Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist und wie es auch einfach in der Praxis aussehen kann, dass jeder und jede zu seinem oder ihren Rechten kommen kann. Was möchtest du unseren HörerInnen noch zum Schluss mitgeben?
Also ich habe immer ein Lieblingszitat von Caroline Emke, was sie immer sagt, niemand verliert seine Rechte, wenn sie allen zugestanden werden. Und das finde ich so bezeichnend, weil uns wirklich auch und niemandem etwas weggenommen wird, wenn alle eine Chancengleichheit haben. Und ich möchte eben auch dazu aufrufen, dass man wirklich sich engagieren soll in seiner Stadt, in seiner Umgebung, dass man auch Betroffene von Diskriminierung unterstützen soll, einschreiten oder sich als Zeuginnen anbieten, auch zum Beispiel im Arbeitsleben. Wir haben oft Fälle auch von Schwangeren, die befristete Arbeitsverträge haben und dann wird es nicht verlängert, weil sie schwanger geworden sind. Und da kriegt man manchmal auch was mit, da sollte man sich auch als Zeugin, Zeuge anbieten. Und auch wenn es unmittelbar nicht immer zu einer Hilfe führt, kann man im Lauf der Zeit trotzdem Strukturen verändern. Hier ist viel passiert. Und wir können gemeinsam hier auch noch mehr bewirken, damit Nürnberg auch weiter lebens- und liebenswert bleibt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Diese und alle weiteren Folgen findest du auf unserer Webseite www.menschenrechte.nürnberg.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schick uns gerne eine E-Mail an menschenrechtsbüro@stadt.nürnberg.de.